Ich möchte zuerst den Auferstehungsbericht vorlesen, so wie wir ihn finden in Matthäus 28. Ja, die Kinder können nach hinten gehen, da ist für sie ein eigenes Programm. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen: Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, was sie angewiesen waren. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Wir haben ja den Gottesdienst begonnen mit diesem: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Die Frage ist heute Morgen an jeden von uns: Glauben wir das? Oder denken wir vielleicht, ist das ein guter Aprilscherz? Heute ist der 1. April. Oder geht es uns wie den Jüngern? Die Frauen kamen zu ihnen und haben ihnen diese Botschaft gebracht. Und wie haben sie darauf reagiert? Ich zitiere: Es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Oder Martin Luther hat es so übersetzt: Es erschienen ihnen diese Worte, als wären es Märchen, und glaubten ihnen nicht. Nein, die Jünger, sie konnten es nicht fassen. Sie sagten zu den Frauen wohl: Naja, ihr habt euch das wahrscheinlich eingebildet, oder ihr hattet Halluzinationen, vielleicht auch: Die Juden werden seinen Leichnam gestohlen haben. Einer, nämlich der Petrus, der hat sich tatsächlich auf den Weg gemacht, ist zum Grab gegangen, hat hineingeschaut und hat sich natürlich gewundert, weil er den Leichnam Jesu nicht mehr gesehen hat. Aber geglaubt hat er noch lange nicht. Denn der Glaube an den Auferstandenen entsteht nicht durch das leere Grab, sondern nur durch eine Begegnung mit dem Auferstandenen selbst. Das ist darum meine Bitte auch gestern, auch bei der Vorbereitung gewesen zu Gott, dass jeder von uns heute Morgen diesen Auferstandenen erleben kann. Sodass, wenn ihr zur Arbeit wieder geht am Dienstag und vielleicht der Geschäftskollege kommt, und wenn er euch fragt, ich weiß nicht, ob ihr euch darüber unterhaltet, was die Auferstehung Jesu bedeutet, und sie euch fragen, habt ihr einen Beweis? Und vielleicht können dann einige von euch sagen, ja, ich bin ihm am Sonntag im Gottesdienst begegnet. Aber lasst uns zuerst einmal darüber nachdenken, warum die Jünger Jesu zunächst diese Nachricht, dass Jesus auferstanden ist und lebt, nicht geglaubt haben. Und vielleicht können wir es dann auch besser verstehen, wenn es heute viele Menschen gibt, die immer noch das nicht nachvollziehen können. Immer wieder kann man ja hören, Sterben ist ein Naturgesetz. Dies gilt doch für alle. Und noch keiner ist zurückgekommen. So argumentieren viele. Eine Auferstehung können die Menschen nicht fassen, nicht begreifen. Dies würde alle Erfahrungen auf den Kopf stellen. Dies wäre eine Erschütterung, eine Umwälzung, eine Revolution. Das käme einem Erdbeben gleich. Und genau das steht in unserem Auferstehungsbericht. Ich zitiere, und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Der Engel kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg. Die Erde bebt, der Stein bebt, wenn Gott eingreift. Auch die Menschen kommen ins Beben, in Erschütterung, in Bestürzung. So heißt es von den Wächtern am Grab zum Beispiel, sie erschraken aus Furcht, erbebten und wurden leichenblass, wie tot. Wenn der Tote lebendig wird, werden die Lebenden wie tot. Auch die Frauen fürchten sich, sodass ihnen zweimal gesagt werden muss, fürchtet euch nicht. Sogar die hohen Priester geraten in eine merkwürdige Angst und Unsicherheit. Es ist wirklich ein Ereignis, das die Welt erschüttert. Eine Revolution Gottes. Das lateinische Wort von er wälzt den Stein weg, heißt revolvit. Und von daher kommt das Wort Revolution, Umwälzung. Ostern bringt die Revolution Gottes. Sonderbar ist, dass die Menschen auch von heute, viele, dies einfach nicht stehen lassen können. Damals nicht, auch heute nicht. Und so wird manches unternommen, dies nicht aufkommen zu lassen. Zwei Beispiele stehen ja bereits hier in unserem Auferstehungsbericht. Es wird erzählt, dass die hohen Priester und Pharisäer zu Pilatus gegangen sind mit der Bitte, eine Wache an das Grab zu Jesu zu stellen. Nicht, dass die Jünger dann später, die Jünger Jesu, kommen und sagen können, der Leichnam ist einfach gestohlen worden. Sie fürchten einen Betrug und sie haben versucht, dagegen anzugehen und sagten, die Wache soll tatsächlich an das Grab gehen. Sie haben eine Schnur mitgenommen, so wie das damals üblich war, über diesen Stein gezogen und dann noch versiegelt, sodass man wirklich nachprüfen kann, dass das nicht geöffnet worden ist. Aber nachher, nach der Auferstehung Jesu, da gehen diese Wächter des Grabes voller Scham zu den hohen Priestern und erzählen, dass sie die Auferstehung einfach nicht verhindern konnten und das Grab nun leer sei. Und was tut der Hohe Rat? Beruft eine Sitzung ein und sie beschließen, die Soldaten zu bestechen und ihnen ein Schweigegeld zu geben. Wir kennen das auch aus der neuesten Geschichte, auch aus Amerika. Sie sollten lügen und sagen, die Jünger Jesu seien in der Nacht gekommen und hätten die Leiche gestohlen, während sie auf der Wache eingeschlafen seien. Wer kann das noch glauben? Und so werden diejenigen, die eigentlich einen Betrug verhindern wollten, selbst zu den größten Betrügern. Das ist der Rahmen des Ostergeschehens. Angst, Lüge, Versiegelungen. damit die Wahrheit nicht ans Licht kommen soll. Aber nun zur Mitte des Ostergeschehens. Er sucht den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Was für eine Veränderung. War es nur Belebung eines Leichnams? Nein. Es war Gottes Neuschöpfung. Dieser Auferstehungsleib ist nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Wir können die Auferstehung Jesu einfach nicht streichen, weil wir sie nicht verstehen können, weil wir uns das nicht vorstellen können, weil wir das nicht einordnen können in unser Denksystem, weil die Wissenschaft dafür keine Schublade hat. Martin Heidegger, ein bekannter Philosoph unseres Jahrhunderts, er sagte einmal, ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis vorletzlich. Genau so ist es. Mit der Auferstehung Jesu ist es, wie wenn ein Blitz die Nacht erhellt. An der Stelle, wo der Blitz einschlägt, wird es für Sekunden ganz hell. Und dann sieht man plötzlich die Realität. Man sieht plötzlich die Landschaft genauso, wie sie ist. Aber es ist nur für wenige Sekunden und dann wird es wieder Nacht. So ist es mit der Auferstehung Jesu. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 15, Jesus sei der Erstling, der auferstanden ist. Und damit habe eine neue Macht, nämlich die Auferstehungsmacht Gottes, begonnen, in diese Welt einzuziehen. Mit unzähligen Kettenreaktionen in die Todesgebiete dieser Welt hinein. Zunächst ist es noch ein Ringen gegen die Mächte und Ordnungen dieser Welt. Auch mit dem letzten Feind, dem Tod. Aber das Ende dieses Kampfes, das Ziel, steht bereits fest. Paulus nennt es, auf das Gott sei alles in allem. Aber nun, wenn dies alles nicht nur Behauptungen sein sollen, dann muss es ja auch Beweise geben. Paulus nennt in 1. Korinther 15, schreibt er eine ganze Liste von Menschen, denen dieser auferstandene Jesus begegnet ist. Und dann sagt er zum Schluss, es sind über 500. Geht zu ihnen, fragt sie doch, ob sie dem Auferstandenen begegnet sind. Glaubt ihr tatsächlich, diese 500 Leute hätten alle geträumt oder fantasiert? Und, sagt Paulus, schaut mich an. Auch mir ist dieser Jesus begegnet, sodass sich mein Leben total verändert hat. Zuerst, wisst ihr, hat dieser Paulus die Christen verfolgt. Er hat sie auslöschen wollen, bis zu jener Begegnung vor Damaskus. Da hörte er plötzlich die Stimme Jesu. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das hat sein Leben total verändert. Seither suchte er Menschen zuerst, um sie umzubringen und nachher sie mit diesem Jesus bekannt zu machen. Sein ganzes Leben lang war das sein größtes Ziel, weil er sagen konnte, durch diese Begegnung mit Jesus hat sich mein Leben total zum Positiven gewendet. Es ist einfach herrlich, was durch die Auferstehung Jesu alles anders geworden ist und was alles anders werden kann in unserem menschlichen Leben, wo man mit ihm rechnet, wo man ihn einlädt, Herr des eigenen Lebens zu werden. Ich denke an die 17 Theologiestudenten aus der Ukraine, die ich für 2 Wochen nach Deutschland eingeladen habe. Es waren 3 darunter, die früher rauschgiftabhängig waren. Und alle 3 sind durch die Auferstehungskraft Jesu Christi frei geworden von ihrer Sucht. Einer musste sagen, von meinen früheren Kumpels lebt keiner mehr. Sie sind alle am Rauschgift gestorben. Er ist inzwischen Pastor geworden. Weil durch die Auferstehungskraft Jesu so viel Neues in diese Welt gekommen ist, gab es vor Jahrhunderten in der Kirche einen besonderen liturgischen Osterbrauch, nämlich das Osterlachen. Die Geistlichen wollten damals den Christen einfach bewusst machen: Ihr könnt euch freuen, ihr könnt fröhlich sein, ihr könnt befreit lachen durch das, was dieser Jesus neu hereingebracht hat in diese Welt. Sie haben dann versucht, über Osterspiele, also Vorführungen, das in die Gemeinde hineinzutragen, so nach dem Motto: Christus überlistet und besiegt Tod und Teufel. Das war ihr Thema. Christus überlistet und besiegt Tod und Teufel. Gezeigt wurde dann, wie Tod und Teufel, diese beiden Erzfeinde der Menschen, zunächst sich mal ins Fäustchen lachen, weil sie den Sohn Gottes ans Kreuz gebracht haben. In Wahrheit haben sie sich damit selbst die Grube gegraben, in die sie dann hineingefallen sind. Denn mit der Auferstehung Jesu wurde die Macht des Todes und die Macht des Teufels gebrochen. Und nun ist die Macht Gottes für uns Menschen konkret erfahrbar. In deinem und meinem Leben. Wir haben nun Grund, fröhlich zu sein und dürfen herzhaft lachen und uns freuen. So möchte ich es in Anlehnung an diesen früheren Brauch zum Abschluss euch noch eine Geschichte erzählen, die in den USA tatsächlich passiert ist und über die man herzhaft lachen kann. Lachen und sich freuen kann, weil da die Auferstehungskraft Jesu ganz konkret mal sichtbar wurde. Nicht immer wird es gleich sichtbar, aber da ist es so gewesen. Manche Gemeinden in den USA, ich habe das selbst so erlebt, haben sonntags die Angewohnheit, in einem Nebenzimmer der Kirche diejenigen, die dann nachher die Predigt halten, sie zu segnen, über ihnen zu beten, ihnen die Hände aufzulegen und zu beten: Auferstandene Jesus, bezeug dich auch nachher im Gottesdienst als der Auferstandene, sodass die Menschen während der Predigt merken: Jawohl, das ist tatsächlich so. Ein Gastredner, der in eine solche Gemeinde kam, hat diese Geschichte niedergeschrieben, die er selbst erlebt hat. Er wurde also in dieses Nebenzimmer geleitet und einige Männer der Gemeinde haben die Hände aufgelegt auf ihn, auf sein Haupt, und haben für ihn gebetet, dass Gott sich offenbaren möge nachher im Gottesdienst. Und da hat dieser Mann, also quasi der gesegnet wurde, mitgehört natürlich, was sie gebetet haben. Und sie haben lange gebetet, so hat er geschrieben. Und einer hat nicht nur für mich gebetet und für den Gottesdienst, sondern auch noch die Probleme, die in der Umgebung stattgefunden haben, im Gebet zu Gott zu bringen. Und dann schreibt er, einer betete: Herr, lass nicht zu, dass ein Mann seine Frau und seine drei kleine Kinder verlässt. Bitte schicke einen Engel, um ihn zu seiner Familie zurückzubringen. Lass nicht zu, dass diese Familie zerbricht. Du weißt ja, Herr, wovon ich spreche, so hat er gebetet. Ich meine Charlie Stolzfuß, der hier in unserer Straße in dem silbernen Wohnwagen wohnt. Der Gastredner, der das Gebet gehört hat, hat so in seinem Herzen gedacht: Na ja, guter Mann, brauchst ja Gott nicht noch sagen, wo der wohnt. Nach dem Gottesdienst fuhr dieser Gastredner mit dem Namen Campolo mit seinem Auto in Richtung seiner Heimat. Er wollte eben in eine Hauptverkehrsstraße einbiegen. Da stand ein Mann, der per Anhalter fahren wollte, und den hat er mitgenommen. Und während der Fahrt stellte sich der Pastor vor: Ich heiße Toni Campolo. Und wie heißen Sie? Ich heiße Charlie Stolzfuß, sagte dieser Mann. Ohne sich etwas anmerken zu lassen und ohne etwas darauf zu sagen, fuhr dieser Pastor bei der nächsten Straßenabfahrt zurück in Richtung Heimat, wo sie hergekommen sind. Als dieser Charlie Stolzfuß dies merkte, sagte er: Sagen Sie mal, wohin führen Sie mich denn eigentlich? Ich bringe Sie nach Hause, sagte der Pastor. Warum denn das? Was soll denn das? Fragte er. Weil Sie gerade dabei sind, Ihre Frau und Ihre drei Kinder sitzen zu lassen. Habe ich recht? Ja, stimmt, sagte er, das stimmt. Sie fuhren schweigend weiter. Aber der Mann schaute ihn immer von der Seite argwöhnisch an. Der Pastor fuhr also zurück zu diesem silbernen Wohnwagen, von dem er im Gebet gehört hatte. Und als er auf diesen silbernen Wohnwagen zufuhr, fragte dieser Mann, woher wissen Sie denn, dass ich hier wohne? Und die Antwort des Pastors, das hat mir Gott gesagt. Und er hat dies mit innerer Überzeugung gesagt. Dort angekommen, sagte der Pastor, so Charlie, wir gehen jetzt zusammen in diesen Wohnwagen und dann möchte ich mit dir und deiner Frau reden. Die Frau stand natürlich mit aufgerissenen Augen da. Sie setzten sich zusammen und der Pastor begann. So, jetzt hört mir mal gut zu. Und der Pastor erzählte ihnen von Jesus, den sie einladen können, Herr ihres Lebens zu werden und dann ganz neu miteinander zu beginnen. Und tatsächlich, beide sind auf dieses Angebot eingegangen. Die Ehe wurde wieder heil und später wurde aus diesem Mann einen Pastor. Tatsache. Im Psalm 2 wird uns vom Lachen Gottes berichtet. Auch wir haben viel Grund zu lachen und fröhlich zu sein, denn Ostern heißt, als neue, als erneuerte Menschen zu leben. Darum Halleluja. Amen. Ich möchte Sie einladen zu einem stillen Gebet. Sollten Sie dem Auferstandenen in dieser Predigt begegnet sein und er zu Ihnen geredet hat, dann geben Sie ihm innerlich eine Antwort. Und ich schließe dann mit einem lauten Gebet. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du Auferstandener, wir beten dich an als den, der mitten unter uns ist, unsichtbar, aber zu uns redend in unserem Herzen. Danke, dass es so etwas noch möglich ist. Nicht nur damals sind die Jünger dir begegnet, sondern auch wir können heute dir begegnen in deinem Wort, unter deinem Wort und dort, wo wir bereit sind, mit dir Kontakt aufzunehmen. Danke, dass du jedem Menschen diese Möglichkeit anbietest. Kontakt mit dem Himmel, Kontakt mit dem lebendigen Gott durch Jesus Christus zu knüpfen. Und dass wir dann in dieser Gemeinschaft mit dir unser Leben gestalten können. Danke, dass wir dann nicht mehr alleine sind, sondern du uns immer begleitest. In jeder Situation dürfen wir wissen, dass du der allmächtige Gott bei uns bist. Danke, dass sich dadurch unser Leben verändert. Dass unser Leben Ziel und Klarheit bekommt und unser Leben fest gegründet ist auf diesem Felsen, der Jesus Christus heißt. Und nun bitten wir, dass du mit jedem von uns gehst, wenn wir wieder in den Alltag zurückgehen und wir auch dort konkret im Alltag Erfahrungen machen können mit dir, dem lebendigen Gott. Herr, alles, was uns bewegt, wollen wir noch zusammenfassen in deinem Gebet. Vater unser im Himmel, gehalte dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es gibt einen Kanon mit folgendem Text. Gottes Stimme lasst uns sein, rufen in die Welt hinein. Jesus lebt und Jesus siegt, alles ihm zu Füßen liegt. Ich darf mal einladen, dass wir das mal sprechen. Gottes Stimme lasst uns sein, rufen in die Welt hinein. Jesus lebt und Jesus siegt, alles ihm zu Füßen liegt. Wir versuchen es mal zu singen.
Gottes Stimme lasst uns sein, rufen in die Welt hinein. Jesus lebt und Jesus siegt, alles ihm zu Füßen liegt.
Noch einmal etwas tiefer.
Gottes Stimme lasst uns sein, rufen in die Welt hinein. Jesus lebt und Jesus siegt, alles ihm zu Füßen liegt.
Es ist eigentlich ein Kanon mit 4 Gruppen und wir singen ihn mit 2 Gruppen. Also diese 2 Tische wäre die erste Gruppe und das die zweite Gruppe.
Gottes Stimme lasst uns sein, rufen in die Welt hinein. Gottes Stimme lasst uns sein, rufen in die Welt hinein. Jesus lebt und Jesus siegt, alles ihm zu Füßen liegt.
Vielen Dank. Vielleicht könnt ihr auf jeden Fall den Text mitnehmen in diese neue Woche hinein. Gottes Stimme lasst uns sein, rufen in die Welt hinein. Jesus lebt und Jesus siegt, alles ihm zu Füßen liegt. Nun freuen wir uns auf den Chor und dürfen noch einmal den Flötenchor hören.